Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Meine Damen und Herren, Herr Professor Mayer, ein illustrer Gast, der volle Saal bezeugt es und mir müsste eigentlich die Stimme wegbleiben, der Atem stocken. Dass dies nicht der Fall ist, beruht nicht auf einer meiner, sondern einer seiner Eigenschaften. Hans Mayer hat nichts Einschüchterndes an sich. Ich bin überzeugt, dass er auch auf seine Studenten im Gegensatz zu so vielen seiner Professorenkollegen nie einschüchternd gewirkt hat. Und ganz anders als mancher Minister und sonstiger Machtmensch, von denen mir mehr zufällig als absichtsvoll im Lauf einiger Jahrzehnte über deren Weg ich gelaufen bin, war auch der langjährige bayerische Kultusminister mein in schwindelnder Höhe über meiner bescheidenen Lehrerexistenz angesiedelter oberster Dienstherr, so oft ich ihm begegnete, alles andere als von oben herab. Er schwebte nicht, man konnte immer auf Augenhöhe mit ihm sprechen. Somit fließt auch heute Abend mein Blut ganz ruhig in seinen Bahnen. An keinem Ort der Welt würde ich den großen Hans Mayer lieber treffen als genau hier in der Katholischen Akademie in Bayern. Nicht nur deswegen, weil hier niemand auch nur im Traum auf die Idee käme, diesen Mann, weil er in der gewünschten Entweltlichung nicht weit genug gegangen ist. Ich denke, Sie haben heute den Aufsatz teilweise auch gelesen in der FAZ, auszusperren. Auf diesem Territorium hier sind wir beide zu Hause. Natürlich nehme ich dieses wir beide nur mit den Gänsefüßchen des höchsten Respekts versehen in den Mund. Es geht doch nichts, dachte ich mir wieder bei der Lektüre der Mayerschen Lebensgeschichte, über eine veritable katholische Kindheit. Das Katholische ist beinahe ein Synonym für den Begriff des Verbindenden. Die frühmorgendliche Gemeinschaftsmesse in der Freiburger Maria-Hilf-Kapelle hatte, da bin ich mir sicher, eine ganz ähnliche Gestalt wie die 6 Uhr Gemeinschaftsmesse in der Wolfgangskrypta von St. Emmeram zu Regensburg, an der ich mit meinem Freund und Klassenkameraden Eberhard Dünninger, der einst zum Mitarbeiter des Kultusministers Mayer aufsteigen sollte, ehe er Generaldirektor der Bayerischen Bibliotheken wurde, regelmäßig teilnahm. Ich kann bezeugen, dass wir in den 50er Jahren noch weit entfernt vom Konzil und der Liturgiereform der 60er und 70er Jahre nicht in der Messe, sondern die Messe beteten und es an der Participatio Actuosa, der tätigen Teilnahme, schon damals nicht fehlen ließen. Was das Verbindende betrifft, geht der Blick noch weiter zurück. Das von einem eigens dafür abgeordneten Benefiziaten täglich zelebrierte Messopfer in unserer kleinen Schlosskapelle im oberbayerischen Harmerting, wo ich einen Teil meiner Kindheit verbrachte, nicht nur in der Schlosskapelle, aber vielfach, unterschied sich nicht wesentlich von einem noch so feierlichen Hochamt im Freiburger Münster oder im Petersdom. Das Latein war überall dasselbe und für den Ministranten war es die erste Begegnung mit dieser Sprache. Bis zum Orgelspiel brachte ich es freilich leider nicht. Das soll übrigens kein Plädoyer für die lateinische Messe sein. Ich bin denkbar weit davon entfernt, Leuten wie Martin Mosebach Schützenhilfe zu leisten und in Paul VI. Einen Tyrannen zu sehen. Der Verlust des Lateinischen war der Preis für viel Wichtigeres und außerdem haben wir immer noch Mozarts Messen. Es gibt noch ein zweites hervorstechendes gemeinsames Moment, die Liebe zur Literatur. Verehrter Herr Professor Mayer, Sie sind in eine Veranstaltung geraten, Herr Schuller hat es ja schon angedeutet, in der es ausschließlich um Dichter und ihre Gesellen geht. Jetzt kommt, die Namen sage ich jetzt nicht nochmal, weil der Herr Schuller ja schon alle zitiert hat, die bisher da waren. Es waren eben lauter Literaten. Sie werden deshalb verstehen, dass ich mich in meiner Einführung fast ganz auf den, sie dauert immer nicht mehr lang, ganz auf den Schriftsteller und Freund der Schriftsteller Hans Mayer beschränke. Sie können schreiben. Das an den Studenten, den Verfasser von Seminarprotokollen gerichtete, fast widerwillig gezischte Lob des großen Romanisten Hugo Friedrich, empfanden Sie als Student wie einen Ritterschlag. Man könnte die drei Worte als Lektüre-Fazit unter die letzte Seite Ihrer Autobiografie setzen. Ach nein, eigentlich unter alles, was man von Ihnen oft und oft zu lesen bekam. Zuletzt noch in dem sozusagen alle Register ziehenden Sammelband Ihrer Glossen zu Orten, zur Literatur, Politik, Musik, Kunst und Religion, Reisen durch die Zeit. Ich nehme an, dass das Büchlein auch nachher zu erwerben sein wird. Und wenn man mit dem Inhalt nicht immer einverstanden war, musste man dem Autor doch in jedem Fall einen glänzenden Stil zugestehen. Man heißt natürlich ich. Als Schreibender hat Hans Mayer, wenn er nicht an der Orgel saß, begonnen. Seine erste Publikation erschien in japanischer Sprache. Der Brief, den der Schüler an die in Japan lebende Schwester und ihren Mann über die Zerstörung Freiburgs und das Kriegsende schrieb, war so informativ und formvollendet, dass der Rektor der Jesuitenhochschule in Tokio ihn als Broschüre drucken ließ. Bald schon finden wir ihren Verfasser als regelmäßigen Mitarbeiter von Zeitschriften und beim Jugendfunk des Südwestfunks. Aus dieser Zeit stammt die Bekanntschaft mit Hans Magnus Enzensberger, den ich übrigens mal vergeblich gefragt habe, ob er auch mal hierher kommen wolle. Vielleicht bringen Sie das fertig. Dann als Zulieferer von Rezensionen und Features an das Nachtstudio in Baden-Baden. Horst Krüger, ich hoffe, man kennt den Namen noch, war hier einer der Tonangebenden. In einer Radiorevue des Bayerischen Rundfunks hat Hans Mayer 1992 über seine Begegnungen mit Schriftstellern 1944 bis 91 gesprochen. Und das fand ich damals so interessant, dass ich mir das Manuskript kommen ließ. Ich habe es heute noch. In der Akademiezeitschrift zur Debatte konnte man schon kurz vorher etwas über Mayers Erfahrungen mit Reinhold Schneider und Alfred Döblin nachlesen. In einer Veranstaltung Autobiografie und Zeitgeschichte hatte er ein einschlägiges Referat gehalten. Zum Teil finden sich diese Erinnerungen in der Autobiografie wieder. Zunächst, etwa in der Zeit bis zum Tod Reinhold Schneiders, 1958, war Hans Mayer, wie könnte es anders sein, in erster Linie ein Nehmender. Außer den beiden genannten Dichtern waren es unter vielen anderen Elisabeth Langgässer, Werner Bergengrün, Marie-Louise Kaschnitz, von denen der Schüler und Student prägende Eindrücke empfing. Dann kam eine mittlere Periode, wo der Professor und Minister zugleich Kollege von Autoren wie Heinrich Böll, Martin Walser, Golo Mann, Hermann Lenz, wieder unter vielen anderen war. Wie diese seit 1976 auch er als ordentliches Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Schließlich, und da überschneiden sich die Zeiträume, war Hans Mayer immer wieder anderen Schriftstellern gegenüber ein Gebender. Hier fallen mir Marie-Louise Fleißer, der er den Bayerischen Verdienstorden verschaffte, Rainer Kunze, dem er half, bei seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik Wurzel zu fassen, soweit ein Dichter überhaupt irgendwo Wurzeln fassen kann, und Horst Bieneck ein, den er bei der Vorbereitung einer der Begegnung deutscher Schriftsteller mit osteuropäischen Exilautoren gewidmeten Tagung in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste maßgeblich unterstützte. Und nicht nur da. Ja, Hans Mayr gehört zu uns. Und deswegen ist er heute Abend hier und hat jetzt das Wort, das er so meisterhaft handhabt.
Zunächst ganz herzlichen Dank an Florian Schuller und Albert von Schirnding für die überaus freundlichen Einführungen, fast einschüchternd freundlich für den Zuhörer. Ich lese jetzt, wie angekündigt, aus meinen Erinnerungen Böse Jahre, gute Jahre, ein Leben 1931. Und ich beginne hier in München in dieser Akademie im Jahr 1962. Das Kapitel heißt Konzilszeit. In meiner Jugend kannte ich nur einen einzigen Papst, Eugenio Pacelli, der als Pius XII. Von 1939 bis 1958 die Kirche regierte. Sein schmales, vergeistigtes Gesicht mit den tiefliegenden Augen und dem asketischen Mund war in dieser Zeit fast allgegenwärtig. Pius XII. War ein wahrer Mädchenpapst. Dabei wirkte er in seinen öffentlichen Auftritten fast immer demütig und wie erstorben. Sein Tod löste ein weltweites Echo aus. Ich weiß noch, wie betroffen und befremdet wir jungen Leute waren, als wir in den Zeitungen die ersten Bilder seines Nachfolgers sahen. Der Neue war dick, gedrungen, hatte einen großen Kopf und große Ohren. Durfte ein Papst so aussehen? Giuseppe Roncalli, der Bauernsohn aus den Bergamasker Bergen, hatte mit dem aristokratischen Stadtrömer Pacelli so gut wie nichts gemein. Er wirkte auf den Bildern alt und grau, gewinnend war nur sein verschmitztes Lächeln. Ein Übergangspapst, so dachten viele skeptisch, man erwartete nicht mehr viel von dem schon 77-jährigen Mann. Doch dann sprach Johannes der 23. am 25. Januar 1959 den Satz, es wird ein Konzil geben, und eröffnete damit ein ganz neues Kapitel Kirchengeschichte. In München trafen sich die Konzilsinteressierten, Konzilsbewegten, vorzugsweise in der am 1. Februar 1957 gegründeten Katholischen Akademie in Bayern. In Schwabing gelegen, am Englischen Garten, nahe dem Wittelsbacher Schlösschen Syrän und nahe der Ockhamstraße, die an den großen mittelalterlichen Denker erinnerte, der seine letzten Lebensjahre in München verbracht hatte, war sie schon zu Anfang der 60er Jahre eine wichtige Institution, die über München, ja über Bayern hinauswirkte. Ein paar Paukenschläge hatten sie ins öffentliche Gespräch gebracht, voran zwei Tagungen, einmal über Christentum und demokratischen Sozialismus im Januar 1958, eine Tagung, an der unter anderem Adolf Arndt, Waldemar von Knöringen und Carlo Schmidt teilgenommen hatten. Es folgte dann eine Tagung Möglichkeiten zur Stabilisierung unserer demokratischen Ordnung, an der Herbert Wehner und Hermann Schmidt-Fockenhausen teilnahmen. Leiter der Akademie war Monsignore, später Prälat Karl Forster, ein Bayer aus Amberg in der Oberpfalz, mit subtiler theologischer Schulung, Schüler des Dogmatikers Michael Schmaus. Jung und energisch, von barocker Erscheinung und Ausstrahlung, ausgestattet mit Zielsicherheit und Durchsetzungsvermögen, war er damals im kirchlichen und politischen Leben Bayerns ein fester Begriff. Der Theologe hatte wegen seiner SPD-Initiative einigen Ärger mit christlich-demokratischen und christlich-sozialen Politikern. Wie mir später einer seiner Freunde erzählte, hatte sogar Konrad Adenauer höchstpersönlich Papst Pius XII. Angerufen und um Intervention gebeten, um diese Tagung zu verhindern. Aber Karl Forster ließ sich nicht beirren und vorsorglich hatte er zu der Tagung, bei der die Sozialdemokraten nach Erzählungen der Teilnehmer mit dicken Gebetbüchern erschienen, einen der engsten Berater des Papstes, den Jesuiten Gustav Gundlach, als Referenten verpflichtet. Später stieß Karl Forster auch mit Franz Josef Strauß zusammen. Es war die Zeit der Spiegel-Affäre. Strauß mied die Akademie und diese ihrerseits hielt Abstand von dem heftig umkämpften Mann. Obwohl sich Forster nicht in innerparteiliche Streitigkeiten einmischte, hatte er doch Kontakte zu zeitweiligen Opponenten des CSU-Vorsitzenden wie Karl Theodor zu Guttenberg, Franz Heubel und Ludwig Huber. Im Weinkeller der Akademie dominierten Pfälzer Weine aus den Guttenbergschen Gütern in Deidesheim und mit Vertrauten trank der Akademiedirektor gern die Marke Forster Ungeheuer. Bei einer Tagung der Akademie über das Verhältnis von Kirche und Staat am 5. Oktober 1963, an der ich mitwirkte, lernte ich John Courtney Murray vom Woodstock College in den Vereinigten Staaten kennen. Es war ein Schlüsselerlebnis. Wir tauschten unsere Bücher aus und schlossen Freundschaft. Die Arbeiten Murrays und die von ihm reagierten Theological Studies waren mir, als ich meine Dissertation schrieb, eine wichtige Orientierung gewesen. Sie halfen mir, den Konflikt Kirche und moderne Demokratie genauer zu bestimmen, das Geschehen historisch einzuordnen und einzugrenzen. Wir erfuhren in München, dass Murray als Peritus des Konzils an einer Erklärung über die Religionsfreiheit arbeitet. Sie sollte in der Endphase des Konzils zum bedeutsamsten, freilich auch umstrittensten Text der Kirchenversammlung werden. Wenig später galt Dignitatis Humanae bei Kirchenhistorikern als das amerikanische Schema schlechthin. Die Diskussion über die Religionsfreiheit beim Konzil war, kein Zufall, begleitet von einer neuen Wahrnehmung der angelsächsischen Welt und der in ihr entwickelten demokratischen Formen durch die katholische Kirche. Ein Jahr später nahmen meine Frau und ich an einer Tagung der Akademie in Rom teil. Neben den Kardinälen Bea und Döpfner und den Theologen Johannes Hirschmann, Karl Rahner, Johannes Österreicher ergriff auch Murray das Wort. An einem Sitzungstag konnten wir den Beratungen des Konzils in der Peterskirche beiwohnen. Wir gingen an der Schar der Beobachter am Eingang vorbei, darunter die orthodoxen Geistlichen und die deutschen evangelischen Theologen. Wir kannten und begrüßten Edmund Schlink, den Sprecher der nicht-katholischen Konzilsbeobachter, den Vater von Bernhard Schlink. Wir entdeckten in der Woge roter und violetter Kardinals- und Bischofskappen in dem mächtigen Raum Bischof Slippy mit seiner hervorstechenden Metropolitentracht. Wir hörten zahlreiche Beiträge, jeweils begrenzt auf 5 Minuten, regelmäßig abwechselnd in einem italienisch, französisch, deutsch oder polnisch gefärbten Latein. Possierlich und manchmal schier unverständlich waren die angelsächsischen Lateinvarianten. Kein Zweifel, die Weltkirche diskutierte, lebhaft und manchmal lautstark, nicht selten polemisch, aber auch mit Verständnis, Weitblick und Kompromissbereitschaft. Es ging ganz zu wie in einem realen Parlament. Über 2000 Väter saßen in der Konzilsaula mit Stimm- und Rederecht. Ein Sakristeiraum diente als Kaffeebar und Lobby. Die entscheidenden Verhandlungen über die Religionsfreiheit fanden einige Zeit später statt. In der 80. Generalkongregation hatte die Opposition, angeführt von Kardinal Ottaviani und Erzbischof Lefebvre, ein letztes Mal zum Generalangriff gegen das Schema geblasen. Es sei von Relativismus und Idealismus angesteckt, es sündige im Übermaß, weil es dem Irrtum und der Wahrheit gleiche Rechte einräume. Sollte, so fragten sie, der alte Satz, keine Freiheit für den Irrtum, plötzlich nicht mehr gelten? Aber Engländer, Amerikaner, Franzosen, Deutsche, Niederländer, Polen hatten die Erklärung verteidigt, am stärksten der englische Kardinal Heenan. Es dauerte dann doch noch einige Zeit, bis die endgültige Textfassung vom Konzil mit großer Mehrheit verabschiedet wurde, am 7. Dezember 1965. Von diesem Datum an war die Religionsfreiheit, nachdem sie zum offiziellen Titel eines lehramtlichen Dokuments geworden war, in der katholischen Kirche nicht mehr umstritten. Freilich, für Marcel Lefebvre und seine Anhänger gab diese Abstimmung den Anstoß zu der nachfolgenden Separation von der konziliaren Kirchenmehrheit, eine Spaltung, die sich als dauerhaft erweisen sollte. Wie kam ich in die Politik? Als ich nach München berufen wurde, war ich der engste Mitarbeiter von Erik Voegelin, dem bedeutenden Politikwissenschaftler, der aus der Emigration in Amerika zurückgekommen war. Ich hatte vor allem die Aufgabe, bayerische Sozialkundelehrer auszubilden. Das tat ich von 1962 bis 1970. Und dann ereilte mich, ohne dass ich es angestrebt hätte, ein anderer Ruf, der Ruf in die Politik. Am 22. November 1970 fanden in Bayern Landtagswahlen statt. Die CSU errang 124 Sitze und damit eine deutliche absolute Mehrheit. Ministerpräsident Alfons Goppel schickte sich an, sein drittes Kabinett zu bilden, mit einigen neuen Gesichtern, mit einem neuen Ministerium für Umweltfragen, übrigens dem ersten in Deutschland. Goppel fragte mich, ob ich bereit sei, das Kultusministerium zu übernehmen. Nach kurzer Bedenkzeit sagte ich zu, ermuntert durch Wilhelm Hahn, den baden-württembergischen Kultusminister, mit dem ich ein langes Telefongespräch führte, und durch zahlreiche Münchner Freunde, und solidarisch gestärkt, wenn auch keineswegs gedrängt, durch meine Frau. Ein solches Amt zu übernehmen war riskant. Die Kulturpolitik steckte damals in allen Ländern in einer Krise und selbst hartgesottene politische Profis schreckten vor einem solchen Schleudersitz zurück. Wie sollte ich als Parteiloser, als Außenseiter, ohne Landtagsmandat, ohne Hausmacht, ohne politische Erfahrung in einer so schwierigen Situation Erfolg haben? Was würden die Kulturpolitiker im Landtag sagen, unter denen nicht wenige sich Hoffnungen auf das Amt gemacht hatten, trotz aller Risiken? Und wie stand es mit den eigenen Zukunftsaussichten? War ein Kultusminister in Bayern je eines natürlichen politischen Todes gestorben? Doch ich stellte meine Bedenken zurück. Die Neugier auf das, was mich erwartete, war stärker. Einen Schritt zu tun von der akademischen in die praktische Politik, das war für einen Politikwissenschaftler eine zu verlockende Sache, als dass er sie ausschlagen durfte. Selbst im Fall des Scheiterns hatte man hinterher, dachte ich, etwas dazugelernt. Etwas, was man am Schreibtisch oder im Seminar nicht hätte lernen können. So vollzog sich mein Eintritt in die Politik. Ich wurde ein Quer- und Seiteneinsteiger, ein, wie ich später immer sagte, Politiker des zweiten Bildungswegs. Das war keine Koketterie. Politik musste man lernen. Für Professoren galt und gilt das in ganz besonderem Maß. Am 8. Dezember wurde ich im Bayerischen Landtag vereidigt. Bernhard Vogel, mein alter politikwissenschaftlicher Kollege aus den Universitätsjahren in Freiburg, inzwischen Kultusminister in Rheinland-Pfalz, schickte aus Mainz ein Telegramm: Willkommen im Kreis der Prügelknaben der Nation. Genau 8 Jahre habe ich dem Landesvater Alfons Goppel gedient und ebenso 8 Jahre dem Bayernherrscher Franz Josef Strauß. Das war keine Absicht, kein Plan, es hat sich eher zufällig so ergeben. Rückblickend staune ich freilich über meinen Sinn für Symmetrie. Denke ich an die 8 Jahre mit Strauß zurück und vergleiche ich sie mit der gleich langen Goppelzeit, so fallen deutliche Unterschiede ins Auge. Zum einen im persönlichen Stil. Während Goppel bei Kabinettssitzungen nicht viel sprach und gleich zur Sache kam, leitete Strauß die Sitzungen meist mit längeren Ausführungen zur politischen Lage ein, die sich keineswegs auf die Landes- und Bundespolitik beschränkten. Internationale Politik, strategisch-technologische Fragen, Weltwirtschaftsprobleme, geopolitische Analysen standen im Vordergrund. Und in die sachlichen Bemerkungen streute der Ministerpräsident Persönliches ein, Erinnerungen und Zitate, Anekdoten und Porträts. Das war meist spannend, oft amüsant. Ich habe von diesen Ausführungen manchmal richtigen kleinen Kollegs eine Menge gelernt. Aber nach einiger Zeit sah man, wenn man an die lange Tagesordnung dachte, doch besorgt auf die große viereckige Uhr in der Mitte des Kabinettstischs. Zweitens veränderte sich die Herangehensweise. Hatte Goppel, der Verwaltungsmann, immer eine schon vorhandene oder neu zu schaffende Ordnung als Ziel vor Augen, so fehlte eine derartige staatliche Perspektive bei Strauß fast ganz. An ihre Stelle trat eine leidenschaftliche, hoch engagierte Parteinahme für den einzelnen Bürger, auch gerade dort, wo dieser mit der Verwaltung im Streit lag. Der Ministerpräsident trat bei Konflikten kaum je als Haupt der Verwaltung auf. Fast immer gab er sich als Ombudsmann der Bürger. Manchmal führte er sogar höchstpersönlich die Opposition gegen die eigene Regierung und Verwaltung an. Drittens, Strauß war alles andere als ein Generalist. Seine Welt waren die Einzelfälle. So rückten in den Tagesordnungen seiner Amtszeit die Anregungen und Informationen, A plus I, eine schon von Goppel eingeführte Kategorie, immer mehr in den Vordergrund der Kabinettsberatungen. Was ursprünglich als Beigabe und Ergänzung gedacht war, gewann allmählich zentrale Bedeutung. Denn an solchen Einzelfällen, die ihm in Briefen, Gesprächen, Telefonaten zugetragen wurden und am Umgang der Verwaltung mit ihnen, konnte der Ministerpräsident die Ministerien und die Minister, ihr vermeintliches Fehlverhalten, ihren Bürokratismus, kurz ihr Versagen im Kabinett regelrecht vorführen. Gewohnheit, Tradition, die Sorge um Gleichbehandlung, das Vermeiden von Präzedenzwirkungen, alle die alten, ehrwürdigen Grundsätze der bayerischen Verwaltung spielten plötzlich keine Rolle mehr. Wer sich darauf berief, wurde verhöhnt. Nein, ein Staatsfreund im Sinne Schillers war Strauß nicht. Er war ihm die in Bayern seit jeher populäre Rolle des starken Anarchen auf den Leib geschrieben. Sie kennen die Antwort auf die Frage, was ist die beste Staatsform? Ein Bayer antwortet, die Anarchie, aber ein starker Anarch muss es sein. In diesen Jahren legte sich die Bundespolitik immer wieder als mächtiger Schatten über die bayerische Landespolitik. Als CSU-Vorsitzender, als Gegner von Willy Brandt und Helmut Schmidt, als Rivale des CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl, war Franz Josef Strauß in das Bonner Tun und Treiben Tag um Tag involviert. Ganz anders als der Landesvater Goppel, der sich im Großen und Ganzen mit dem bayerischen Revier begnügt hatte. Schon damals beherrschte der Gegensatz Kohl-Strauß alle Abläufe in der Unionspolitik. Bei jedem Gespräch in München wie in Bonn stieß man auf die Spuren dieser kaum je öffentlich erklärten Fehde. Es war ganz unmöglich auszuweichen, man wurde in den Streit hineingezogen. Ich kannte Kohl seit den 60er Jahren. Schon bevor ich in die Politik ging, war er in meinem Münchner Seminar als Referent zu Gast gewesen. In Deilesheim, bei den legendären abendlichen Treffen mit Saumagen, Pfälzer Wein und anschließenden nächtlichen Gesprächen, hatte ich ihn mehrfach viele Stunden aus der Nähe beobachten können. In einem Kreis, den verschiedene Granden aus Politik und Publizistik angehörten, Eugen Gerstenmeier, Richard von Weizsäcker, Gerhard Stoltenberg, Bernhard Vogel, Ludolf Herrmann, Günter Gauss. Der Kohl von damals, groß, schlank, mit katzenhaftem Gang, verfügte, wie ich staunend feststellte, über eine unerschöpfliche physische Ausdauer und eine stets gegenwärtige subtile Kenntnis aller Einzelheiten der deutschen und internationalen Politik. Einmal verblüffte er nach Mitternacht den Kreis, in dem er eine wichtige UNO-Resolution zum Nahen Osten, damals schon, wörtlich aus dem Gedächtnis zitierte. Er brachte es auch fertig, früh morgens vor den Zimmern der längst zu Bett gegangenen norddeutschen CDU-Prominenz mit seinen verbliebenen Mainzer Getreuen fröhlich provozierend die Internationale zu singen. Kohl betrieb Politik wie ein Geländespiel, mit bubenhaftem Vergnügen, mit diebischer Freude, wenn ein Streich gelang. Er vertraute auf seine Jugend. Als Strauß ihn in den 70er Jahren mehrfach ungerecht und unflätig angriff, reagierte er gelassen. Als dann Strauß in den 80er Jahren seine Abneigung zügeln und ein wenigstens geschäftsmäßiges Verhältnis zu Kohl entwickeln musste, die Rede von der Männerfreundschaft kam auf, man traf sich zu gemeinsamen Spaziergängen in der Eifel und anderswo, da kommentierte Kohl das aktuelle Befinden des früheren Radsportlers und späteren aktiven Fliegers Strauß mir gegenüber unbarmherzig mit den Worten: Der Strauß, ein ganz schwacher Läufer. Kohl konnte warten. Er war jünger und verfügte als rheinischer Fürst und unverdrossener Parteiarbeiter über die stärkere, wenn auch minder geschlossene Truppe, und er verfolgte seine Ziele mit einer Gleichmäßigkeit und Ausdauer, die dem genialischen, aber sprunghaften Älteren fremd war. So blieb Strauß bis zuletzt in München, immer wieder sarkastisch das Zeitgeschehen glossierend, manchmal grimmig an seinen Ketten rüttelnd und unberechenbar die Kreise der Regierung Kohl-Genscher störend. Er hatte in der deutschen Nachkriegspolitik vieles, aber nicht alles erreicht, nicht das, was er sich vorgenommen hatte. Strauß blieb bis zum Ende das, was Kohl relativ früh hinter sich gelassen hatte, ein Landesfürst. Was wäre wohl geschehen, wäre er hinaufgelangt, hätte er den Weg in die Spitze der Bundespolitik gefunden, wie er es zeitlebens erstrebte? Das bleibt Gegenstand von Spekulationen. Ein Hauch von Vergeblichkeit umgibt diesen hochbegabten, vitalen, vor Energie fast berstenden Mann, der mir immer als eine urbayerische Figur erschienen ist und dem doch eines ganz fremd war: die große bayerische Ruhe. In der ganzen Zeit der Politik, aber auch davor und danach, war ich mit Studenten unterwegs, Ich habe dieses Kapitel überschrieben mit Studenten durch Europa. Es ist wirklich ein Kapitel Geschichte, die sich vor den eigenen Augen und Ohren abspielte. Geschichte, die noch nicht in den Büchern stand. Russland befand sich im Übergang. Es war das Jahr, in dem die Sowjetunion sich auflöste, die neue russische Föderation und die umgebende GUS Gestalt annahmen. Die alte Nomenklatura hatte 1991 gegen Gorbatschow geputscht. Boris Jelzin hatte in Moskau den Putschisten die Stirn geboten. Er stieg rasch zum neuen Herrscher Russlands auf. Gorbatschow zog sich in die nach ihm benannte Stiftung zurück, deren Sitz die frühere Moskauer Parteihochschule war. Wir hatten vor, ihn dort zu besuchen, mit ihm zu sprechen. Im Wirbel der Ereignisse bildeten die jungen Marinesoldaten, die in schwarzen Uniformen mit goldenen Knöpfen durch den breiten Newski-Prospekt der Admiralität zustrebten, ein Element der Kontinuität. Rechts sahen wir die Kirche Auferstehung im Blute, am Ort des Attentats auf Zar Alexander II. Errichtet. Sie sollte nun, hörten wir, eine Gedächtnisstätte für die Opfer des Terrorismus in aller Welt werden. Links die Kasana-Kathedrale. Sie war 1970, als ich mit dem Deutschen Bildungsrat zum ersten Mal nach Leningrad kam, noch ein Museum des Atheismus gewesen. Am Abend standen wir, Studenten und Professoren aus München, um die Alexandersäule auf dem Schlossplatz herum und diskutierten mit dem Historiker Volker Bress über russische Geschichte und russische Gegenwart. Ob der Blindschuss der Aurora, der am Abend des 25. Oktober 1917 den Aufständischen das Signal zum Sturm auf den bereits umstellten Winterpalast gab, wirklich die Morgenröte einer neuen Zeit einleitete. Am 15. April fuhren wir mit dem Nachtzug von St. Petersburg nach Moskau. Das Hotel gegenüber dem Außenministerium gehörte der GUS. Von Taxifahrern wurden wir gewarnt, die Besitzverhältnisse seien unklar, jeder dränge hinein, Schlägerei und Überfälle seien an der Tagesordnung. Der Rote Platz war gesperrt, der Volkskongress tagte. So mussten wir um den alten Kremlbezirk in weitem Abstand herumgehen. Die Basiliuskathedrale mit den gedrungenen Türmen und dem schönen Kerbschnittmuster, auch sie bis vor kurzem ein Museum des Atheismus, arbeitete wieder als Kirche. Die goldenen Kuppeln und Turmspitzen der Kremlkirchen glänzten im Licht der Frühlingssonne. Am Abend sah man am Platz die Sowjetsterne von den Ecktürmen des Kreml leuchten, aber die Sowjetfahne auf dem Schloss war verschwunden. An ihrer Stelle flatterte die alte russische Trikolore rot-blau-weiß im Wind. Und nun zum Schluss der Lesung, damit wir zum Gespräch kommen, noch ein paar Sätze aus dem das Buch beendenden Kapitel mit der Überschrift Im Alter. Wie fühlt man sich im Alter? Was tut und treibt man den lieben langen Tag? Eigentlich geht alles noch ganz gut, sage ich. Vielen Dank für die Nachfrage. Hände und Füße tun ihren Dienst. Der Leib, der Bruder Esel, Franz von Assisi, ist in ordentlichem Zustand. Der Kopf ist aufgeräumt und arbeitet zufriedenstellend, trotz einiger altersüblicher Gedächtnisausfälle. Gewiss, wenn man älter wird, muss man schon einmal öfter zu den Kunststopfern und Änderungsschneidern, will sagen zu den Ärzten. Aber das ist glücklicherweise noch kein Dauerzustand, es kommt und geht. Auch die Gegend, in der wir wohnen, die Kinder sind längst aus dem Haus, ist schön, nicht viel Verkehr, viel Grün, genug Sonne und Wind. Wir gehen spazieren, flussaufwärts gegen Geiselgasteig und Grünwald zu, vorbei an spielenden Kindern, immer wieder überholt von Joggern, Radlern, Hunden. Vorsichtshalber habe ich das Handy dabei, das bei Anrufen wie ein Maikäfer in der Hosentasche summt. Wir hören die Vögel, Buntspechte hämmern und trommeln, umherstreifende Eichelhäher kreischen im Chor, Amseln klingen wie Holzflöten, Spatzen chilpen, ein Getöse in vielen Tonlagen, ein Cluster, das die Stille erfüllt. Große Reisen sind im Alter nicht mehr angesagt. Wir wollen die Zahl der Turbo-Rentner nicht vermehren, sie ist ohnehin groß genug. Aber Adelheid und ich, wir erinnern uns gern an vergangene Reisen. Zu den Reisen, die wir unternahmen, gehörte auch eine Wüstenwanderung von Jerusalem nach Jericho Ende der 80er Jahre. Das Wadi El-Kelk ist ein uralter Wüstenweg, ein tief eingeschnittener Canyon, in dessen steilen, oft überhängenden Wänden sich Höhlen und Schlupfwinkel verbergen. Hier spielt die biblische Geschichte vom Mann, der auf dem Weg nach Jerusalem unter die Räuber fiel und den ein Fremder aus Samaria rettete. Wir wanderten viele Stunden, aufgeräumt und fröhlich, obwohl wir nur wenig sprachen, denn man muss im Wadi auf Steine und Geröll schauen, damit man sich nicht die Knöchel bricht. Und die grandiose Einsamkeit der Wüste lässt Gespräche ganz von selbst verstummen. Alles ist eitel, das erfährt man im Alter. Man muss lernen, loszulassen, sagt meine Frau zu Recht. Wie klug war das Mittelalter mit seiner Ars Moriendi, seiner Kunst des Sterbens. Wie sinnig und wohlbegründet fordern barocke Litaneien zum Gebet um die Gnade eines guten Todes auf. Kinder haben oft einen scharfen Blick. In den 80er Jahren sagte eine Tochter einmal, es ist ganz einfach, der Papa möchte in die Geschichte eingehen, die Mama in den Himmel. Da ist etwas Richtiges dran. Zwar bin ich nur eine winzige Fußnote in der Geschichte Bayerns, Deutschlands und seiner Kultur, aber gerade diese paar Zeilen sind mir wichtig, ich leugne es nicht. Und immer wieder ertappe ich mich bei demselben Gedanken, könnte man nicht vielleicht doch beides verbinden, ein ganz klein wenig Geschichte und am Ende viel, viel Himmel? Das Alter ist eine seltsame Zeit. Alles ist paradox. Man hat gelernt, man hat Erfahrung gewonnen, man ist im Besitz vieler Mittel, aber man muss den Besitz bald aus der Hand geben. Man hat mehr Zeit, aber die Zeit läuft ab. Der Stil wird klarer, aber die Hand zittert. Kein Zweifel, die Zeit nach dem Beruf, nach der Öffentlichkeit, nach der Wissenschaft, nach der Politik ist die schönste Zeit im Leben. Schade, dass sie auch die letzte ist. Ich schließe mit einer Gedichtzeile von Marie Noël. O mein Gott, der du mich hältst, halte mich gut, hilf mir beim Hinabsteigen.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.